Herzlich willkommen bei A bis Z Geschichten, dem Podcast von A bis Z Sprachfabrik. Mein Name ist Gabi, ich bin selbstständige Trainerin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und für kreatives und biografisches Schreiben. In diesem Podcast möchte ich euch inspirierende Geschichten von Menschen näherbringen, die spannende und wichtige kreative, künstlerische, soziale oder wissenschaftliche Projekte und Unternehmen ins Leben gerufen haben. Und ich möchte mit meinen Gästen sprechen über ihren Werdegang, über ihre Erfolge, ihre Fehler und Learnings und ganz allgemein über all die Prozesse, die normalerweise unsichtbar ablaufen, quasi ein Blick hinter die Kulissen. Wer und was steckt hinter einem fertigen Produkt, hinter einer bestehenden Firma, hinter einem fertigen Kunstwerk? Wie ist die Person dazu gekommen, genau das zu machen, was sie heute macht?
Heute möchte ich bei mir Frau Dr. Christina Adler-Wölfel begrüßen. Sie ist Archäologin und Leiterin der Stadtarchäologie Wien. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Frau Dr. Adler-Wölfel, schön, dass Sie da sind, ganz besonders, weil Sie aktuell sehr beschäftigt sind. Für Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder nicht so präsent haben, was ist denn da gerade los in Wien? Was wurde da in Wien-Simmering gefunden?
Wir haben in Simmering bei der Erweiterung von einem Sportplatz ein römisches Massengrab angeschnitten, also nicht wir direkt, sondern der Bagger. Vollkommen unerwartet in einem Gebiet, wo eigentlich sehr wenig römische Fundpunkte bekannt sind. Also man ist so im Hinterland der Limesstraße, also der Straße entlang der Grenze des Römischen Reiches zwischen Vindobona und Schwechat, also Alanova bzw. dann Carnuntum. Und das ist eine flache Grube, in der ungefähr 150 Individuen dicht aneinander liegen und wir nennen es Grab, aber eigentlich ist es eine Entsorgung von Leichnamen. Also es sind alles Männer, sie sind jung, sie sind groß, über 1,70 und sie haben alle Kampfverletzungen. Mhm.
Und dieser Fund ist in Europa einzigartig?
In Mitteleuropa einzigartig, und zwar deshalb, weil es sind einerseits Körperbestattungen, in dieser Zeit waren Brandbestattungen üblich, aber ich habe schon gesagt, das ist jetzt keine normale Bestattung, sondern es ist eigentlich ein Entsorgen von Leichnamen. Wir kennen solche Befunde am ehesten von Gruben, wo Hingerichtete enthalten sind. Aber in unserem Fall sind es eben keine Hingerichteten, sondern Personen, die im Kampf getötet worden sind. Wobei die Frage, sind das jetzt Kämpfe zwischen Römern und Germanen oder sind es Kämpfe Römer-Römer? Da gibt es verschiedene Theorien.
Verstehe. Und wie weit ist da die Erforschung schon oder wo steht dieser Fund gerade? Was können Sie uns da schon dazu sagen?
Im Moment haben wir zwei Theorien. Es könnte sein, dass es zusammenhängt mit den Donaukriegen Domitians. Die sind 86 bis 96, wo man weiß, dass sie für die Römer sehr verlustreich gewesen sind, wo historisch überliefert ist, dass es immer wieder Einfälle von Germanen gegeben hat, auch dass eine Legion untergegangen ist, aber man weiß eben nicht, an welcher Stelle das gewesen ist. Aber es könnte eben sein, dass hier ein sehr verlustreicher Kampf für die Römer stattgefunden hat und dann Rom gesagt hat, man muss hier an der Grenze die militärische Präsenz verstärken und in Wien dieses römische Legionslager Vindobona errichten zu dem Auxiliarkastell, was eh schon bestanden hat. Also eine große Frage ist, wann genau dieses Ereignis stattgefunden hat. Also wir hatten lange Zeit überhaupt kein Fundmaterial und wussten gar nicht, aus welcher Zeit dieses Massengrab stammt. Also es hätte ja auch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sein können oder zweite osmanische Belagerung. Und irgendwann kamen dann Funde, die eindeutig römisch waren und ein Dolch mit einer Scheide, die man aufgrund von der Verzierung, also Silbertauschierungen, also so Silbereinlegearbeit, in die Zeit Mitte 1. bis Anfang 2. Jahrhundert datieren kann. Und dann fragt man sich natürlich, was war in der Zeit historisch eigentlich? Also für die Markomannenkriege ist dieses Objekt zu alt. Also die Markomannenkriege, die dann nach der Mitte vom ersten Jahrhundert sind, da wurde dieser Dolch nicht mehr verwendet in dieser Zeit. Oder man hat das Vierkaiserjahr 69 nach Christus, wo eben mit römischen Problemen zu rechnen ist, aber da ist aus der historischen Überlieferung für unseren Raum eigentlich relativ wenig bekannt. Und deshalb dann diese Idee mit den Donaukriegen Domitians.
Sehr spannend. Ich würde gern mit Ihnen zurückgehen zu Ihrem persönlichen Werdegang. Viele von meinen Gästen, die ich interviewt habe, haben mir berichtet, dass sie erst über lange Zeit dann zu dem gefunden haben, was sie jetzt machen. Also sie hatten verschiedene Interessen, die haben sie dann irgendwie kombiniert und auch immer wieder Sachen ausprobiert und vielleicht mitgenommen oder dann ad acta gelegt. Bei Ihnen war das ja ein bisschen anders mit der Archäologie, oder?
Ich wollte eigentlich schon sehr früh Archäologie studieren. Also ich kann mich erinnern, es gibt in der Schulzeit ja diese Freundschaftsbücher und da schreibt man hinein, der Lieblingslehrer und das Lieblingsunterrichtsfach, und dann gibt es auch diese Rubrik Berufswunsch. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe da immer Archäologin hingeschrieben, wobei das größte Problem immer war, wie man das Wort schreibt, also dieses Archäologie oder Archäologie. Aber was ich da hinschreibe, war eigentlich immer klar.
Okay. Und so ging es dann auch nach der Schule weiter, oder?
Ja, eigentlich schon in der Schulzeit. Also dieser Berufswunsch. Früher hat man eigentlich in der Schulzeit sehr viel solche Ferialpraktika gemacht. Mhm. Und da habe ich dann von der 7. auf die 8. und dann von der 8. auf Studieren in Carnuntum eine Ferialpraxis gemacht. Im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich von meinen Eltern die Idee, das Kind wird schon sehen, dass das zu anstrengend ist oder nichts für sie ist. Aber es war eigentlich genau das Gegenteil. Mir hat das total Spaß gemacht. Also das erste Jahr war eigentlich hauptsächlich Funde waschen, Funde sortieren. Das zweite Jahr dann auf der Ausgrabung draußen wirklich. Und da war eigentlich für mich klar, ich möchte das studieren und möchte das später auch machen.
Abschreckversuch missglückt.
Ja.
Und Sie haben dann auch begonnen, Archäologie in Wien zu studieren. Und was ich spannend finde, Ihr Interesse galt schon immer der lokalen Archäologie statt der internationalen Stätten, oder?
Ja, also als Student ist man natürlich schon im Sommer auch auf Grabungen in Italien und in der Türkei und sieht natürlich, wie dort die Fundlage und Befundlage ist und dass man da einfach wirklich tolle Sachen findet, große Mengen findet, einen guten Erhaltungszustand hat. Aber irgendwann denkt man sich, eigentlich ist das Interesse auch für zu Hause, was ist eigentlich in der Stadt, in der man aufgewachsen ist, in der man immer noch lebt, was ist da eigentlich zu finden? Und da gibt es eigentlich auch sehr viel. Und das war dann eigentlich sehr schnell der Fokus von meiner Arbeit.
Und bis heute so geblieben.
Bis heute so geblieben, ja.
Sie leiten die Stadtarchäologie Wien. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen genauer erklären, also was macht die Stadtarchäologie genau? Wozu gehört die? Also wie ist die eingegliedert? Wie ist die finanziert? Wer und wie viele Personen arbeiten da?
Die Stadtarchäologie Wien ist eine Abteilung des Wien-Museums. Also wir gehören zum Wien-Museum dazu. Wir sind ungefähr 25 Archäologen und Archäologinnen. Und wir profitieren sozusagen von dieser großen Infrastruktur des Wien-Museums, die eine eigene Restaurierung haben, die eine große Abteilung haben für die Öffentlichkeitsarbeit, wo man einfach Rückhalt hat und eigentlich immer eine Ansprechperson hat für diverseste allgemeine Probleme und auch fachliche Fragen. Das ist eigentlich eine sehr gute Situation für die Archäologie in Wien.
Und wenn wir jetzt auf die Stadtarchäologie zu sprechen kommen und auch die auch eng verbunden ist mit der Stadtentwicklung, was gibt es denn da so in Wien? Also was liegt sozusagen unter unserer Heimatstadt so alles herum oder was lag herum?
Ja, also da gibt es Dinge, die man eigentlich nicht erwarten würde. Wir hatten eine Grabung am Rochusmarkt und hatten eine spätkeltische Siedlung. Und zu einem gewissen Zeitpunkt dann plötzlich römisches Fundmaterial darin. Und das war eigentlich ein Moment, wo man etwas gefunden hat, von dem man überhaupt nichts wusste. Das ist römisches Fundmaterial aus der Zeit des so ungefähr Mitte 1. Jahrhundert, vor Christus. Also ungefähr Caesar, Asterix. Und dass es über 100 Jahre früher als in Wien das Auxiliarkastell gegründet wird, 89 nach Christus. Also man hat eine römische Präsenz in einer Zeit, wo man bisher eigentlich nicht wusste, dass in Wien Römer sind. Und das verändert dann eigentlich schon dieses Geschichtsbild, was man hat. Also was man in der Volksschule, in der Unterstufe so über Wien lernt, das verändert sich dann eigentlich wirklich. Und da hat man dann einen Moment, wo man etwas Neues hat, was einfach wirklich für diese Stadtgeschichte wichtig ist. Und wo man auf der Grabung sozusagen Geschichte schreibt.
Voll spannend. Würden Sie sagen, dass das auch Ihr persönliches Highlight war unter all den Grabungen, die Sie hatten? Oder gab's
ja, das war schon ein Highlight, wo man sich einfach überlegt, was war da? Sind das jetzt römische Händler, die vielleicht kurzfristig hier anwesend gewesen sind? Waren das Einheimische, die Kontakt hatten zu Rom und so viel römische Lebensweise übernommen haben, dass sie das hier auch weiterführen. Also das sind zum Beispiel römische Backplatten, wo man Speisen nach römischer Art zubereitet hat, wo man sich denkt, jemand, der einfach sozusagen keltisch sozialisiert ist, der isst eigentlich so etwas nicht. Also bei römischen Weinamphoren, da denkt man sich, okay, Wein wird relativ schnell getrunken, aber dass man wirklich sozusagen römische Speisen auch macht, da muss eigentlich schon mehr Kontakt zu dieser römischen Lebensweise da sein. Wir hatten dann auch eine Grabung, die schon vorher gewesen ist, wo das Fundmaterial, die Tierknochen untersucht worden sind, wo man festgestellt hat, das sind sehr große Rinder, das sind römische Rinder, anscheinend römische Rinder, die importiert worden sind. Also das ist schon etwas, wo Menschen sagen, ich möchte anders leben, ich möchte meine Vertrauten nicht nur Objekte haben, also es gibt zum Beispiel auch so römische Stili, römische Schreibgriffe, die verwendet worden sind, aber ich möchte auch meine römischen Lebensmittel haben, also wir haben auch Gefäße, wo Lebensmittel, also vielleicht zum Beispiel Oliven oder andere Lebensmittel, die es im Römischen Reich gegeben hat, importiert worden sind. Das sind so Vorratsgefäße, das sind so wie heute sozusagen Dosen, ja, in denen Lebensmittel importiert worden sind, wo irgendjemand anwesend gewesen sein muss, der gesagt hat, ich möchte das haben, ich möchte so, wie ich das gewohnt bin, leben. Mhm. Und das ist die Frage, wer ist das eigentlich? Okay. Und das ist schon ein spannender Moment, was da gewesen ist.
Und was gab es da noch an Beispielen? Also der Rochusmarkt, was gibt es da noch in Wien? Was sind so bekannte Grabungsorte?
Ja, der Frankplatz. Also im Zuge vom U-Bahn-Bau wurde dort ja eine U-Bahn-Station errichtet. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, was könnte man dort finden? Welche Fragestellungen haben wir eigentlich? Und haben uns gedacht, wahrscheinlich werden wir dort eben die Straße finden, die aus dem römischen Legionslager in der Innenstadt hinausgeht nach Hernals, wo die römischen Legionsziegeleien waren, und an dieser Straße wahrscheinlich weitere spätantike Gräber, die man schon kennt von dem Platz zum Beispiel vor der Votivkirche. Und das war dann eigentlich die Überraschung bei der Grabung, dass da keine Gräber gewesen sind, sondern Siedlungsbefunde, also Öfen, Brunnen, Gruben, die Reste von einem Steingebäude, also wo eindeutig diese römische Lagervorstadt viel weiter nach Westen hinausgegangen ist, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Und das verändert dann schon auch das Bild der Stadt. Also wenn ich mir die Kartierungen anschaue von den Stellungnahmen vor der Grabung, yeah, dann ist die Kartierung ganz anders, als sie heute ist.
Es wird immer wieder umgeschrieben.
Also ja, die Kartierungen und die dieses Aktualisieren unseres Wissensstandes über die Geschichte der Stadt anhand von den Grabungsergebnissen. Das ist eigentlich das, was wir machen.
Super spannend. Wie hat sich denn das Stadtbild so von Wien so im Laufe der Zeit verändert? Also es wurde ja immer so wieder was aufgeschüttet. Also es wird ja höher, die Stadt sozusagen. Erkennt man das noch im Stadtbild oder was lässt sich da erkennen, diese Schichten der Stadt? Wo ist das für Sie besonders spannend?
Die Topografie der Stadt ist eigentlich früher ganz anders gewesen als heute, weil diese Wienerwaldbäche, die sozusagen von Westen hereinkommen, heute aus dem Stadtbild ja relativ verschwunden sind. Die sind einem gar nicht mehr so bewusst. Und die Topografie war sehr unruhig. Und man hat natürlich im Laufe der Zeit und vor allem dann um 1900 versucht, dieses Stadtbild ein bisschen zu glätten. Also einerseits dort, wo sozusagen Einschnitte war, anzuschütten und andererseits wegzuplanieren, dort, wo sozusagen Hügel gestört haben. Also dieses Hügelige, was für Radfahrer wahrscheinlich heute noch immer spürbar ist, aber eben deutlich weniger sichtbar ist in der Stadt, auszugleichen. Und das ist für uns in der Archäologie dann natürlich immer die Frage, wenn wir eine Grabung haben, wie tief liegen eigentlich die archäologischen Befunde? Wo wurde, wenn sehr viel angeschüttet worden ist, man sieht es teilweise an den Häusern, dass die Hauseingänge viel niedriger liegen als heute, weil eben anplaniert ist. Zum Beispiel beim Wienfluss sieht man es. Man sieht es auch bei der Naglergasse zum Beispiel, dass eben die alten Häuser die Hauseingänge viel tiefer hatten. Und dann irgendwann hat man gesagt, okay, das neue Straßenniveau liegt einen Meter höher. Es wird anplaniert. Aber was macht man mit diesen alten Häusern, die ihre Hauseingänge unten haben? Also da gibt es in Wien ja verschiedene Lösungen mit so Treppen und eben Stufen im Gelände. Und dadurch erkennt man so ein bisschen, wie sich die Topografie verändert hat.
Ja, super interessant. Sie haben schon den U-Bahn-Ausbau erwähnt. Wie läuft denn so ein Großprojekt in Wien ab und wie sind Sie da eingebunden im Zuge der Stadtarchäologie? Also wie ist da der Prozess?
Die Kommunikation mit den Auftraggebern funktioniert eigentlich sehr gut. Also beim U-Bahn-Bau sind wir sehr frühzeitig eingebunden, schon im Planungsstadium, wo wir uns eben anschauen, durch welches Gebiet verläuft diese neue U-Bahn, was ist hier archäologisch zu erwarten oder was ist für den Auftraggeber das Risiko. Und das wird eingeplant und funktioniert eigentlich sehr gut. Also wir machen Stellungnahmen, schauen uns das an und das wird in Zeitfenstern eingeplant, die Archäologie.
Und wird die bei jedem Projekt einbezogen oder wann wird entschieden, dass man die Stadtarchäologie hinzu... Also bei U-Bahn war es klar, aber wie ist das zum Beispiel, wenn man ein Haus neu baut oder einen Straßenzug da irgendwas machen muss? Also ab welcher Größenordnung oder nach welchen Kriterien tritt man da an Sie heran oder wie sind Sie da zu welchem Zeitpunkt eingebunden?
Am besten funktioniert es eigentlich bei UVP-Verfahren, wo die Archäologie ein Teil des UVP-Verfahrens ist und Umweltverträglichkeitsprüfung, genau, wo die Archäologie von Anfang an ein Teil des Verfahrens ist und in einem fixen Ablauf eingebunden ist. Ansonsten funktioniert es auch sehr gut bei Einbautenträgern in der Stadt, die im öffentlichen Raum Leitungen verlegen, weil natürlich auch in der Stadt ist ja sehr viel schon eigentlich zerstört durch die Keller der Häuser. Und die Chance, jetzt noch etwas zu finden, ist eigentlich vor allem in den Innenhöfen, die unverbaut sind, auf Platzflächen oder eben im Straßenraum. Und dadurch sind eigentlich diese Einbauten im Straßenbau, wo eben neue Wasserleitungen gelegt werden, Fernwärme, Fernkälte, einfach immer eine Chance, da in diesen Boden hineinzuschauen und so Suchschnitte zu haben und sich zu überlegen, welche Fragestellungen zur Stadtgeschichte könnte man eigentlich an diesem Punkt klären.
Verstehe. Aha, okay. Ich würde gerne so mit Ihnen ein bisschen über Ihren Arbeitsalltag sprechen. Was gab es denn in der Zeit, in der Sie schon als Archäologin tätig sind, so für technische Änderungen oder Unterschiede in den Techniken, die man verwendet?
Also bei den Grabungen für meine Dissertation haben wir noch händisch gezeichnet. Also die jungen Kollegen, denen zeige ich im Spaß manchmal diesen Zeichenrahmen, wie wir das damals gemacht haben. Also das ist Millimeterpapier und Transparentpapier und man hat sich auf der Grabung eine Maßleiste oder ein Maßband eben aufgespannt und hat da wirklich im Maßstab 1:10 oder 1:20 händisch auf Millimeterpapier gezeichnet und hat das eben mit einem Nivelliergerät eingemessen und händisch diese Werte auf den Zeichnungen eingetragen. Und heutzutage ist das alles digital. Also es gibt einen Tachymeter, Und es gibt einen Laptop und da wird das alles mit AutoCAD vermessen und es ist alles sofort dreidimensional im Computer sichtbar. Also man kann das drehen, man kann das eben dreidimensional anschauen und hat sofort die Kontrolle, stimmt das, was man da gemessen hat, wie sieht das aus, wie passt das zu dem Rest der Grabung. Das kommt dann im Büro alles ins GIS, das wird alles digital verortet, das hat sich total verändert.
Okay. Und auch die Grabungstechnik hat sich verändert, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Oder war das schon viel früher?
Ja, also das war eigentlich wie ich studiert habe, sozusagen dieser Umbruch zwischen Schichtengrabung und ursprünglich dieser Planungsgrabung. Also wo man früher in Abhüben, also in fixen Abhüben von 10, 20 Zentimetern eben die Erde weggenommen hat und dann so wie in einem Kästchen die horizontalen Flächen und die senkrechten Profile dokumentiert hat. Also ich habe das bei meiner Dissertation eben bei Altgrabungen, wenn man die aufarbeitet, hat man das noch. Mhm. Obwohl das dann auch schon eine Kombination oft war, dass man schon eben einzelne Gruben oder einzelne Schichten einzeln herausgenommen hat. Man hat dann sozusagen diesen Übergang zur Schichtengrabung schon irgendwo geschafft, dass man einzelne Schichten herausnimmt, damit man auch weiß, wo ist die Oberkante einer Schicht, wo ist die Unterkante, wie dick ist das, wie ist die Ausdehnung der Schicht und vor allem, welche Funde kommen aus welcher Schicht, also damit ich datieren kann, ich habe eine Brandschicht und ich möchte genau wissen, welche Funde kommen direkt aus der Schicht, was ist unten drüber, was ist unten drunter, wo ich einfach viel mehr Aussagemöglichkeiten habe, als wenn ich einfach nur rein mechanisch in fixen Abhüben mich nach unten grab.
Okay, also das ist heute der Standard.
Ja, obwohl Profile auch ihren Vorteil haben, weil man oft zum Beispiel, wenn man eine Straße hat, in einem Profil eine Straße, wenn man sie schön geschnitten hat, wirklich das Paket der Straße sieht, wie dick ist es, wie viele Schichten sind da so übereinander, weil sie lange verwendet wurde, wo ist die Begrenzung links und rechts. Wenn man ein schönes Profil hat, gibt das schon noch etwas her.
Okay. Wie sieht denn so Ihr Arbeitsalltag aus? Also wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt diese Grabungstage, es gibt vielleicht diese Tage, wo was aufgearbeitet wird, also die jetzt nicht mit aktiven Grabungen gefüllt sind. Wie sieht denn so ein typischer Tag, wenn es denn überhaupt gibt, für Sie aus und was ist dafür notwendig? Also was ist wichtig, wenn man als Archäologe, als Archäologin arbeitet?
Ja, für Archäologen beginnt der Tag meistens relativ früh, weil wir ja mit den Baufirmen zusammen arbeiten und archäologische Baubegleitung machen. Man steht draußen, egal ob es heiß ist oder kalt ist, ob das Wetter schlecht ist. Es gibt auch Arbeiten am Wochenende in der Nacht, also wenn in der Stadt zum Beispiel Querungen von Straßen gemacht werden müssen, wo eben die Autos fahren, wo eben der öffentliche Verkehr, diese Busse in der Stadt fahren, dann kann man das nicht normal unter der Woche untertags machen, sondern das passiert auch in der Nacht. Und man braucht halt sehr viel Sitzfleisch. Also es ist nicht so, dass man jeden Tag einen Sensationsfund hat. Man muss einfach wirklich von Anfang bis Ende die Dinge dokumentieren und sich durcharbeiten und im Ganzen dann irgendwie schauen, wo ist dann der Moment, wo jetzt wirklich die Neuigkeit herauskommt oder der Moment, wo man, wenn man sehr viel Fundmaterial durchgeschaut hat, was ist dann eigentlich das Neue, was ist die Erkenntnis und man muss sich da, also es ist nicht so das schnelle Erfolgserlebnis, wie man sich das vielleicht vorstellt, man findet das Pharaonengrab, sondern es ist etwas, wo man lange dranbleiben muss und da irgendwie die Geduld haben muss, den Moment abzuwarten, wo man dann wirklich die Erkenntnis hat, wo man plötzlich in einer Künette auch vielleicht den Ausriss von einer Mauer hat, die wirklich unspektakulär aussieht, aber wo man plötzlich weiß, okay, das ist die Mauer von der Begrenzung von der Zivilsiedlung. Wir waren tagelang, wochenlang, monatelang bei dieser Künette, war vielleicht immer zu hoch, war zu weit weg. Und dann ist aber der Moment, wo man feststellt, okay, hier kann ich es jetzt wirklich fassen, da ist die Begrenzung von der Zivilsiedlung.
Zur Erklärung, eine Künette ist so ein Leitungsgraben sozusagen.
Ja, dieses Wort Künette ist vielleicht allgemein gar nicht so bekannt. Sie kennen es alle aus dem Straßenraum, wenn ein Bagger steht und eben so einen schmalen, tiefen Schlitz aushebt, um da eben dann eine Leitung hineinzulegen. Das ist die Künette.
Okay, super. Mhm. Und Und das ist auch viel Konzentration und auch eine heikle Arbeit, oder?
Ja, es ist eine heikle Arbeit, weil man irgendwie diesen Moment abwarten muss. Also eine normale Grabung ist eigentlich leicht, eine Flächengrabung, wo man in Ruhe einen Befund nach dem anderen rausnehmen kann, geht eigentlich methodisch leichter als so eine Künette, wo man sich in den Bauablauf einfügen muss und wirklich überlegen muss, was muss ich im Moment dokumentieren, also wo muss ich den Bagger stoppen und wo habe ich dann im Nachhinein noch die Möglichkeit, in den Profilen den Befund zu dokumentieren oder an der Unterkante der Künette.
Also sehr viel Sitzfleisch, unplanbare Tage und sehr hohe Flexibilität.
Ja.
Das, was an die Presse geht, wie jetzt neulich in Wien-Simmering, das ist dann wahrscheinlich so die Spitze des Eisbergs und darunter liegt ganz, ganz viel genaue, vielleicht auch monotone.
Ja, wir werden zu sehr vielen Knochenfunden gerufen, die oft einfach mit alten Friedhöfen zusammenhängen oder dann Tierknochen sind und keine Menschenknochen. Und dass es dann wirklich ein Massengrab ist und dieses Massengrab römisch ist, das war eine Sensation damals. Mhm.
Wie blicken Sie in Bezug auf Ihr Berufsfeld in die Zukunft? Also was tut sich da im Sinne von Digitalisierung, neue Technologien, KI? Was gibt es denn da so am Horizont sozusagen?
Ja, die KI, beziehungsweise eigentlich Bilderkennung, das könnte schon hilfreich sein bei so Bearbeitung von Funden, zum Beispiel bei Ziegeln, die eben Stempel haben, die relativ standardisiert sind, aber halt unterschiedlich in der Haltung, wie stark die eben eingeprägt worden sind. Da könnte Bilderkennung oder eben mithilfe von KI schon etwas bringen, dass man eben diese Typenerkennung beschleunigt. Also ich bin letztens mit einem Kollegen gesessen und wir haben ewig die Publikationen durchgeblättert und haben geschaut, na, welcher Typ könnte das sein? Mhm. Und dann denkt man sich, kann das eigentlich nicht eine KI machen? Also das ist Bilderkennung. Und da sind wir jetzt am Überlegen, dass man Projekte aufsetzt mit Studenten, die da eben versuchen, wie weit man da das implementieren kann, dass man das ausprobiert, wie weit eine KI das eigentlich machen kann. Man braucht dafür große Mengen an Fundmaterial und relativ standardisiertes Fundmaterial. Aber das müsste bei Ziegelstempeln vielleicht eigentlich ganz gut gehen. Das wäre ein Fortschritt, das wäre eine Zeitersparnis. Da würde einem vielleicht die KI einen Teil des Sitzfleisches abnehmen.
Hm, verstehe, ja, dass man sich da unterstützt.
Mit Kontrolle oder dass man zumindest einen Vorschlag hat, die KI schlägt 3 vor und man muss nur mehr zwischen den 3 blättern, aber nicht zwischen 30 Seiten im Buch.
Verstehe, ja. Mhm. Ganz zusammenfassend gesagt, was ist für Sie die andauernde Faszination an der Archäologie und vor allem das Spannende an der Archäologie in der Stadt, dass Sie immer noch für dieses Thema eben brennen und das auch weiter verfolgen möchten?
Ich finde es in der Stadt total spannend, dass man an Punkten, wo man schon so oft vorbeigegangen ist, dann plötzlich eine Grabung hat und Dinge herausfindet, mit denen man nie gedacht hätte, wo man also winzige Puzzlesteine hat, die man, wenn man sie einfügt, diese Puzzlesteine, die für sich allein vielleicht nichts sagen würden, aber wenn man sie einfügt in das bereits Bekannte und in die Idee, was sein könnte, dann plötzlich eine Aussage geben. Und dass man eben gewisse Fragestellungen hat, zum Beispiel in der Innenstadt, man weiß, es gab ein Auxiliarkastell, das war wahrscheinlich im Bereich von dem Schottenkloster. Und dann plötzlich kommt dort eine Künette und man weiß, jetzt ist der Moment, wo man eigentlich vielleicht klären könnte, wo war dieses Auxiliarkastell genau. Wo man die Chance hat, wenn man wirklich danach also die Augen offen hält nach der Mauer von der Begrenzung des Lagers, den Graben, der dieses Lager umgeben hat, der Wall, der gewesen ist, die Innenbebauung, dass man da eigentlich die Chance hat, Forschungsfragen zu klären mit einem eigentlich sehr banalen kleinen Schnitt, der zufällig an einer Stelle liegt, weil diese Infrastrukturmaßnahmen stattfinden. Aber dass man diese Chance irgendwie auch nutzen muss, weil man weiß, man hat sicher viele Jahre lang nicht mehr die Gelegenheit, dort hineinzuschauen. Es werden nicht so viele Häuser abgerissen und neu gebaut und eben viel ist in den Kellern eben schon zerstört. Vielleicht gibt es noch einen Innenhof, der ungestört ist, aber man muss einfach in dieser Stadt die Gelegenheiten viel besser nutzen als draußen in der freien Fläche, wo man vielleicht sagt, okay, das sind tausende Quadratmeter und die machen jetzt einmal am Anfang einen Schnitt und man hat dann noch 5 Chancen. Ja. Aber man hat in der Stadt dann eben nur diese eine Chance.
Mhm. Wenn gerade was gebaut wird, ja. Da reingeschaut, ja. Sozusagen in den Boden. Mhm. Okay. Was ist denn Ihr Rat an junge Menschen, die jetzt zuhören und sich auch für Archäologie interessieren?
Ja, wenn man sich sehr für Archäologie interessiert, muss man natürlich Archäologie studieren. Man muss dann einfach halt schauen, was ist praktikabel, was interessiert einen wirklich. Es ist dann halt auch oft Zufall, wie man in die Archäologie dann hineinkommt oder ob man im Endeffekt dann doch sagt, okay, es gibt andere Bereiche, die auch spannend sind, wo man vielleicht mit dem Studium etwas an Handwerkszeug gelernt hat, was man woanders auch nutzen kann, weil so viele Möglichkeiten, den Beruf wirklich auszuüben, gibt es dann doch nicht. Also diese Stadtarchäologie war für mich einfach wirklich ein Glücksfall, muss ich sagen, dass ich diese Archäologie in der Stadt, aus der ich komme, wirklich auch als Beruf ausüben kann.
Mhm. Vielen Dank. Frau Dr. Adler-Wölfel, was sind denn die kommenden Projekte der Stadtarchäologie? Worauf können wir gespannt sein?
Ja, diese Infrastrukturmaßnahmen, also zum Beispiel im Fernwärmeausbau, wo in der Stadt einfach sehr viel passieren wird, wird sehr viel Aufschlüsse geben. Der U-Bahn-Ausbau sind große Projekte, die zum Beispiel eben diese Verlängerung der U5 Richtung Hernals. Da ist man mitten in der römischen Legionsziegelei, mitten auch im mittelalterlichen Ort Hernals, was sicher sehr spannend sein wird. Die Verlängerung von der U2 Richtung Wienerberg, wo eben auch eine römische Straße gewesen ist, wo vielleicht an der römischen Straße Befunde sind, wo auch ein Bereich ist, wo ein frühmittelalterliches Gräberfeld gewesen ist. Das sind alles so Bereiche, wo man sich wirklich noch Aufschlüsse über diese Stadtgeschichte erwarten kann.
Sehr cool, super. Wo kann man denn mehr über Sie und über die Stadtarchäologie erfahren?
Die Stadtarchäologie hat eine Homepage, wo aktuell die Grabungen vorgestellt werden, die zum Beispiel im U-Bahn-Projekt bei dem Linienkreuz U2/U5 gewesen sind. Man kann das nachlesen, also alle Anrainer, die sich vielleicht gewundert haben oder geärgert haben über die Baustellen, wo man dann irgendwie auch sieht, was da archäologisch herausgekommen ist. Man kann das alles sehr schön nachlesen. Da gibt es auch einen Blog, in dem Fundmaterial vorgestellt wird, das eben bei den Grabungen herausgekommen ist. Wir machen Führungen alle 2 Wochen, jeweils am Donnerstag, zu aktuellen Ausgrabungen in der Innenstadt. Da kann man sich eben dort eben anschauen, in welchem Bereich diese Grabungen gerade sind, kann sich anmelden. Es gibt Facebook, wo eben ganz aktuell Dinge kommuniziert werden. Und so denke ich mir, können die Bewohner der Stadt vielleicht so ein bisschen mitleben mit dem, was wir in Archäologie betreiben.
Super spannend. Und diese Links gibt es natürlich auch alle in den Shownotes. Frau Dr. Adler-Wölfel, vielen Dank für Ihren Besuch und für die Einblicke in die spannende Welt der Stadtarchäologie.